Kapitel 10 und Vers 11 gehören jetzt zusammen. Das ist praktisch wie ein Kapitel. Kapitel 10 ist sozusagen nichts anderes wie eine Hinführung zu dem Kapitel 11. Das Kapitel 11 ist nicht nur das längste, sondern gleichzeitig auch das Allerschwierigste. Da werden wir jetzt nicht in allen Details darauf eingehen, weil es praktisch eine Geschichtslehrstunde ist. Da würde man den ganzen Tag brauchen, nur für dieses eine Kapitel. Das tun wir es nicht an. Kapitel 10 möchte ich doch noch, weil ich persönlich dieses Kapitel sehr liebe. Es ist ein wunderschönes Kapitel, dieses Kapitel 10. Es ist was ganz Besonderes. Zum ersten Mal kriegen wir einen Einblick so wirklich in die jenseitige Welt, in die Herrlichkeit Gottes. Es ist, als ob Daniel praktisch schon entrückt wird und einen kurzen Blick in die Ewigkeit machen darf. Und ich denke, das ist mit Absicht hier gewählt, nämlich einfach als ein Trost, als ein Bild der Hoffnung. Da ist es herrlich, da ist es wunderschön. Im dritten Jahr des Königs Kyros von Persien wurde dem Daniel, der Belshazzar heißt, etwas offenbart, was gewiss ist und von großen Dingen handelt. Und er achtete darauf und verstand das Gesicht. Es ist wieder zeitlich nicht so wesentlich. Es sind also 3 Jahre inzwischen vergangen, seit diesem letzten Begegnung mit dem Engel Gabriel. Und dann heißt es, zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. Ich aß keine leckere Speise, Fleisch und Wein kamen nicht in meinen Mund und ich salbte mich auch nicht, bis die 3 Wochen um waren. Daniel, wir wissen nicht, warum er getrauert hat und was ihn so bedrückt hat. Aber ich denke, es hatte doch noch etwas damit zu tun, dass diese Rückkehr nach Jerusalem sehr zögerlich voranging. Er selbst hatte sie nicht mehr erlebt, aber er hat mitbekommen, er war einfach zu alt dazu, der hätte die Reise sicher nicht mehr überstanden. Er hat einfach mitbekommen, dass das nicht so richtig anläuft, das geht nicht. Und er hätte sich so sehr gewünscht, dass er das zu seiner Lebenszeit noch sieht. Und er trauerte 3 Wochen lang. Es hat auch große Hindernisse gegeben. Die Perser haben doch immer wieder auch versucht, die Israeliten zurückzuhalten, weil sie brauchten als Arbeitskräfte und als Handwerker und als Geschäftsleute, die waren nämlich sehr tüchtig. Und die Perser haben davon gelebt. Aber das Buch Esra und dann das Buch Esther spricht viel mehr davon, sagt viel mehr darüber. Jedenfalls heißt es, ich aß keine leckere Speise. Also er hat wirklich getrauert, 3 Wochen lang. Wir würden sagen, keine Cremeschnitten, kein Braten, kein Gläschen Wein zum Mittag, nicht einmal rasiert hat er sich. Hoffentlich hat er sich geduscht, weil es ja auch nicht einmal gesalbt hat er sich. 3 Wochen lang. Und dann am 24. Tag des ersten Monats war ich an dem großen Strom Tigris und ich hob meine Augen auf und jetzt macht er einen Blick und da sieht er jemanden. Ich sah am großen Strom Tigris und hob meine Augen auf und siehe, da stand ein Mann, der hatte leinerne Kleider an und einen goldenen Gürtel um seine Lenden. Sein Leib war wie Türkis, sein Antlitz sah aus wie ein Blitz, seine Augen wie feurig Fackeln, seine Arme wie helles, glattes Kupfer und seine Rede war wie ein großes Brausen. Zuerst einmal beachten wir, wie er sagt, wie. Das heißt, er kann eigentlich gar nicht wirklich beschreiben, was er da gesehen hat. Er kann nur Vergleiche bringen, wie das ausgesehen hat. Es muss so eine gewaltige Erscheinung gewesen sein, dass ihn da seine Sprache versagt hat. Er hat nicht die Worte dafür gefunden. Hartenstein schreibt dazu, wir stehen als Menschen, die über die geistigen Welten, die um uns her sind, so wenig Bescheid wissen, staunend wie die Kinder vor einem solchen Kapitel. Dass Daniel hier nicht geträumt hat, sondern dass das wirklich gesehen hat, zeigt schon allein der Umstand, dass es heißt, er war nicht alleine, sondern es waren Männer bei ihm. In Vers 7, aber ich, Daniel, sah dieses Gesicht allein und die Männer, die bei mir waren, sahen es nicht. Doch fiel ein großer Schrecken auf sie, sodass sie flohen und sich verkrochen. Also sie müssen etwas gehört haben. Es war also nicht nur eine Vision, ein Traum, sondern es muss wirklich etwas Reales gewesen sein, was er hier gesehen hat. Und die Beschreibung muss einfach so etwas Herrliches und zugleich aber auch eine erschreckende Erscheinung gewesen sein. Ja, vielleicht erinnert uns das doch auch an die Offenbarung, nicht? Hat nicht Johannes auch so eine ähnliche Gestalt gesehen, wenn er in Kapitel 1 schreibt, ich sah eine Gestalt, ein langes Gewand und einen goldenen Gürtel, ebenso die Augen wie eine Feuerflamme und die Füße wie glühendes Gold und die Stimme wie starkes Wasser rauscht. Klingt sehr ähnlich wie das, was Daniel hier beschreibt. Handelt sich um die gleiche Gestalt? Die Bibel sagt es uns nicht. Aber Johannes tat genau dasselbe, was Daniel auch tut. Es heißt von Johannes, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Und Daniel sagt auch, ich blieb allein und sah dieses große Gesicht. Es blieb aber keine Kraft in mir. Jede Farbe wich aus meinem Antlitz und ich hatte keine Kraft mehr. Und ich hörte seine Stimme und während ich sie hörte, sank ich ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde. Ich denke, wenn Jesus hier jetzt vor uns erscheinen würde. Oder sagen wir so, wie stellen wir uns Jesus vor? Wir stellen uns Jesus immer vor, so wie einen Mann mit einem weißen Kleid und mit einem weißen irgendwie angezogen und sehr freundlich und nett und der würde jeden von uns die Hand schütteln und wir würden sagen, schön, dass du jetzt da bist und endlich sehen wir dich, nicht? Und bitte nimm doch Platz, magst nicht auch ein bisschen Kaffee oder was trinken? Ich denke, wenn Jesus wirklich hier stehen würde, wir würden alle zu Boden fallen. Wir würden alle der Länge nach uns hinschmeißen und sagen, Herr, die Herrlichkeit und das, was wir sehen würden, würde uns so wie Daniel hier überwältigen. Nicht Angst. Es ist ein Unterschied zwischen Angst und Ehrfurcht. Sondern aus Ehrfurcht würden wir vor ihm hinfallen. Er ist der König aller Könige. Er sitzt am Thron. Er ist der Herr aller Herren. Und das geht nicht in unseren Kopf so eine weiteres hinein. Wenn wir ihn sehen, dann wird es in unseren Kopf hineingehen. So können wir uns nur begnügen mit irgendwelchen Bildern und weiterhelfen. Aber es wird einmal der Zeit kommen. Es heißt, dann werden sich alle Knie beugen vor ihm. Nicht, weil sie es freiwillig tun, sondern sie werden gezwungen werden. Sie werden einfach niederfallen vor ihm. Und ich denke, so ähnlich ist es auch hier nicht den Johannes gegangen, sondern auch dem Daniel. Und es dauert einige Zeit, bis Daniel wieder aufsteht. Es heißt dann in Vers 10 so schön, eine Hand rührte mich an und half mir auf die Knie und die Hände. Und er sprach zu mir, Daniel, du von Gott Geliebter, merke auf die Worte, die ich mit dir rede und richte dich auf, denn ich bin jetzt zu dir gesandt. Und es zeigt, dass diese Person einen Körper gehabt hat. Also es war nicht irgendeine Geisterscheinung, sondern es war eine Gestalt. Und als Daniel zunächst wieder zu Bewusstsein kam und offensichtlich noch immer auf den Knien vor ihm ist, sich nur abstützt, hebt er ihn auf und spricht zu ihm, fürchte dich nicht, Daniel. Denn von dem Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Vielleicht erinnern sich einige, ich habe vor einigen Wochen über diesen Text gepredigt. Ich meine, es ist einfach so ein wunderbarer Text ist. Auch das, was diese Person, wir wissen ja noch nicht genau, wer das ist, wir vermuten ja nur, dass es Jesus war, auch diese Worte sind genau das, was Johannes in der Offenbarung sagt, wo es heißt, er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht. Wer ist diese Person? Handelt es sich um eine dieser seltenen Stellen, die wir im Alten Testament haben, von Zeit zu Zeit, von Jesus vor seiner Menschwerdung? Kann sein. Es gibt ein paar solche Stellen. Es gibt bei Abraham diese Stelle von Melchisedek, diese Gestalt, diese merkwürdige, geheimnisvolle Gestalt, die da plötzlich dem Abraham begegnet mit Brot und Wein und ihn dann segnet und zu ihm spricht, von der wir dann nichts mehr hören in der Bibel, mit einer Ausnahme in einem Psalm, im Psalm 103, glaube ich, wird er noch einmal kurz erwähnt und dann im Hebräerbrief. Und sonst hören wir nichts von dieser Gestalt. Aber der Melchisedek wird immer mit Christus verglichen. Es ist eine Person, es ist ein Vergleich mit Jesus. Ich denke, hier ist es so ähnlich. Wir wissen es nicht genau. Ich für mich nehme es an, dass es Jesus war. Es ist diese Erscheinung, die wir auch aus Kapitel 7 schon haben, wo es heißt, dort erschien ihm einer, der einem Menschensohn gleich war. Und dort war es ganz eindeutig Jesus. Es ist einer dieser wenigen Stellen im Alten Testament, wo Jesus in seiner sogenannten Präexistenz, in seiner Vormenschwerdung schon da war. Er war da. Johannes sagt in seinem Evangelium, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Also Jesus war schon immer bei Gott. Er war bei der Schöpfung dabei. Im Hebräerbrief in Kapitel 1 heißt es, er war an der Schöpfung beteiligt. Also Gott ist nicht erst zu Weihnachten auf die Welt gekommen. Er war präexistent. Diese Dreieinigkeit gibt es seit es Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Diese Dreieinigkeit ist ja etwas Geheimnisvolles, das wir letztlich nicht begreifen können. Jedenfalls, es ist so. Und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, Daniel. Auch das ist so ein Gruß, das ist so ein himmlischer Gruß. Der Engel Gabriel begrüßt die Maria ja so. Sagt, fürchte dich nicht, Maria. Und auch Jesus hat sehr oft diesen Gruß verwendet, Und dann sagt diese zu, denn von dem ersten Tage an, als du von Herzen begehrtest zu verstehen und anfingst, dich zu demütigen vor deinem Gott, wurden deine Worte erhört und ich wollte kommen um deiner Worte willen. Ich wollte kommen. Im Hebräischen heißt es eigentlich, ich bin gekommen um deiner Worte willen. Aber, und jetzt kommt eine Einschränkung, denn es heißt hier, aber der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Also es gab hier offensichtlich einen Kampf zwischen dieser Erscheinung, ohne jetzt zu definieren, wer das wirklich war, und dem Engelsfürsten von Persien, bei dem es sich offensichtlich um einen gefallenen Engel handelt, der über das Königreich Persien regiert. Das heißt also, es gibt offensichtlich Mächte, die in der unsichtbaren Welt über bestimmte Herrschaftsgebiete, bestimmte Mächte auf dieser Erde regieren und sie in der Hand halten. Mit anderen Worten, es gibt also so etwas wie einen Engel, der über die USA seine Hand hält oder über Russland oder Europa oder wie auch immer. Und wir hier auf Erden erahnen eigentlich gar nicht, was sich da in der unsichtbaren Welt abspielt, hinter den Kulissen sozusagen des Weltgeschehens, was wir hier machen. Über jeder Staatsmacht stehen nicht nur gute Engelsmächte, sondern diese guten Engelsmächte stehen eigentlich in einem ständigen Kampf mit den bösen Engelsmächten Satans, in einem ständigen Machtkampf. Ein amerikanischer Theologe hat es so geschrieben, wir dürfen annehmen, dass Organisationen, und damit meint er jetzt nicht nur Staaten, sondern auch, ich würde jetzt sagen, große Wirtschaftsimperien, große Konzerne, alles Mögliche, dass diese Organisationen im Interesse des Teufels existieren, die mit weltlichen Organisationen korrespondieren und verbunden sind. Nun, das heißt nicht, dass wir jetzt alles verteufeln müssen und sagen, da ist überall der Teufel hinten im Spiel. Aber irgendwo hat es doch auch einen Hintergrund. Es gibt hier Mächte, die sich dieser Organisationen bedienen und die lenken. Eine Tatsache, die sich, glaube ich, in so mancher politischer Struktur, die wir schon erlebt haben, gezeichnet hat. Ob das jetzt das Dritte Reich war, ob es die stalinistische Ära war oder ob es das berüchtigte Pol Pot-Regime war oder der Khmer Rouge in Kambodscha, dahinter stecken wirklich Mächte. Und wenn wir das betrachten, dann öffnen sich ganz unheimliche Dimensionen. Matthäus 4,8, dort sagt ja der Teufel zu Jesus, alle der Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit gebe ich dir, wenn du vor mir niederfällst und mich anbetest. Das heißt, der Teufel sagt, er hat Macht über diese Länder und die wollte er Jesus geben. Wir verstehen dann auch besser, warum Paulus im Epheserbrief zum Beispiel sagt, dass wir nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächten und Gewalten, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also hier ist doch etwas. Hartenstein schreibt wieder, wir erfahren hier das seltsame tiefe Geheimnis, dass es hinter dem Völkergeschehen einen Geister- und Engelkampf gebe und dass dieses Ringen der Geister und Engel gegen die Mächte der Finsternis die entscheidenden Dinge in der Geschichte seien, sodass die Engelgestalten aufs Engste mit der Politik zusammenhängen. Eine seltsame und geheimnisvolle Geschichte, die in der Lehre der Kirche nie klar eingegangen ist, von der wir auch nur bescheiden und stammelnd etwas sagen können. Jedenfalls sagt diese Erscheinung, ob es Christus ist, ob es ein Engel ist, der Engelfürst des Königreichs Persien hat mir 21 Tage widerstanden. Und jetzt kommt etwas anderes Interessantes. Welche Rolle spielen wir in diesem Kampf? Welche Rolle hat Daniel in diesem Kampf gespielt? Dazu müssen wir nochmal zurückgehen zum Anfang des 10. Kapitels. Denn dort heißt es in Vers 2, zu der Zeit trauerte ich Daniel 3 Wochen lang. 3 Wochen lang. Wie lange hat der Engel mit dem Engel von Persien gekämpft? 21 Tage. 3 Wochen entsprechen 21 Tage. Das heißt, in der Zeit, wo diese Erscheinung, dieser Engel mit diesem Engel, der über Persien war, im Kampf lag, hat Daniel gebetet. Und so lange hat der Kampf gedauert. In dem Moment, wo Daniel zu beten anfing, hat dieser Kampf begonnen. Und wir sehen also, welche Macht auch unser Gebet in der unsichtbaren Welt haben kann. Wir können mit unserem Gebet etwas in Bewegung setzen in der unsichtbaren Welt, ob wir das wahrhaben oder nicht. Das wird uns hier klar. Daniel hat 21 Tage gebetet und dann kam der Engelsfürst. weil von dem Augenblick, als Daniel zu beten anfing, dieser Gegenangriff des Feindes stattgefunden hat. Und während Daniel also auf den Knien im Gebet liegt für sein Volk und kämpfte, da fand synchron in der unsichtbaren Welt dieser Kampf statt. Und das ist die Wirkung des Gebetes. Gerhard Meyer schreibt dazu, jeder betende Mensch ist in einen Kampf hineingezogen, der Himmel und Erde umfasst. Mit unseren Augen können wir das nicht sehen. Wir können es nicht feststellen, wie groß der Kampf ist, der sich da in dieser unsichtbaren Welt abspielt. In Vers 20 kündet der Engel dann an, dass er den Kampf mit dem Engelfürsten von Persien wieder aufnehmen wird und dass danach der Engelfürst von Griechenland kommen wird. Also der Kampf geht von einer Generation weiter zum anderen. Der Kampf ist ein Kampf zwischen Engelfürst und Engelfürst. Und unser Part ist dieser Gebetskampf, der diesen Kampf unterstützt. Und Vers 15 heißt es, und als er das alles redete, neigte ich mein Angesicht zur Erde und schwieg still. Und dann kommt diese merkwürdige und geheimnisvolle Stelle. Und siehe, einer, der einem Menschen gleich war, rührte meine Lippen an. Und plötzlich ist wieder eine Beschreibung da. Und die Frage ist das jetzt die Beschreibung von dem, den wir ganz am Anfang gesehen haben? Oder ist das wieder eine neue Beschreibung? Das ganze Kapitel ist so geheimnisvoll. Und das macht es für mich so interessant. Also hier ist wieder die Rede von einer anderen Erscheinung. Nämlich dieser, der da kommt und ihn anrührt, seine Lippen anrührt. Und das ist jetzt nicht dieser namenlose Engel von vorher. Er taucht auf, rührt Daniels Lippen an, spricht mit ihm und verschwindet wieder. Und auch Vers 18, da rührte mich abermals der an, der aussah wie ein Mensch und stärkte mich. Und auf seinen Zuspruch, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter, Friede sei mit dir, sei getrost, sei getrost. Ich denke, irgendwie weist das doch wieder auf Christus hin. Weiß Christus, wie Daniel ihn schon in seiner Vision in Kapitel 7 gesehen hat? Wir können es nicht wirklich sagen. Aber bevor er den Kampf fortsetzt, will der Engel jedoch Daniel noch mitteilen, was im Buch der Wahrheit geschrieben steht, heißt es. Und wir dürfen uns darüber natürlich kein Buch vorstellen, wie wir es kennen. Es ist vielmehr so ein symbolischer Ausdruck von Gottes Ratschluss, von allumfassenden, ewigen, gültigen Ratschluss. Und das ist jetzt Kapitel 11. Eigentlich dürfte da keine Zäsur drinnen sein. Es geht nämlich weiter. Kapitel 11 ist nämlich nichts anderes als noch einmal eine Wiederholung eigentlich der gesamten Geschichte, die wir bisher jetzt schon durchgenommen haben. Deshalb werden wir uns da nicht sehr lange aufhalten damit. Ein amerikanischer Theologe namens Donald Campbell schreibt über dieses Kapitel, in den ersten 30 Versen finden wir zumindest 135 Prophezeiungen, die sich tatsächlich erfüllt haben und die man durch ein eingehendes Geschichtsstudium nachweisen kann. Das werden wir jetzt nicht machen. Ich habe es mal versucht zu machen, bin nicht sehr weit gekommen, aber tatsächlich, man kann also viele Dinge hier durchgehen. Es ist unglaublich. Auch hier sagen wieder viele Ausleger, dass es sich um eine sogenannte, das ist dieser Ausdruck, den ich vorher gesucht habe, Vaticinia ex eventu, das heißt eine unechte Prophetie. Eine Prophetie, die erst geschrieben wurde oder etwas aufgeschrieben wurde, nachdem alles schon geschehen ist. Weil sie so präzise ist, diese geschichtliche Beschreibung hier in diesen Kapiteln, ist so präzise, dass wir ja fast nicht glauben können, dass das schon vorher gemacht wurde. Hier ist eine kurze Aufstellung davon, ein kurzer Überblick. Großteil des Kapitels ist eine Wiederholung, was wir von Kapitel 7 schon wissen. Die ersten Verse, zwei Verse betreffen die unmittelbare Zukunft Daniels. Das ist also das Persische Reich und seine Könige. Vers 3, ich glaube, das habt ihr auch im Skriptum drinnen, auf der letzten Seite. Da habt ihr diesen Überblick, die hätte eigentlich davor kommen sollen, die Seite, aber das macht nichts. Da habt ihr diesen Überblick. Das könnt ihr zu Hause ja mal durchlesen, das ganze Kapitel. Vers 3 spricht von Alexander und die Ablösung des Persischen Reiches durch das Griechische Reich. Vers 4 redet von den Nachfolgern Alexanders, von diesen vier Generälen. Und das Ptolemäische Reich im Süden, der König des Südens ist dieses ägyptische Reich, das Ptolemäische Reich und der König des Nordens ist das Reich, das heutige Syrien und so weiter umfasst. 5 bis 19 sprechen von weiteren historischen Ereignissen zwischen diesen beiden Reichen, da wollen wir auch nicht näher eingehen. 20 bis 21 ist wieder interessant, denn es beschreibt noch einmal diesen Antiochus den Vierten, 20 und 21. Und an seiner Stadt wird einer emporkommen, der wird einen Kämmerer das herrliche Land durchziehen lassen, um Abgaben einzutreiben. Doch nach einigen Jahren wird er umgebracht werden, aber weder öffentlich noch im Kampf. dann wird in seiner Stadt emporkommen ein verächtlicher Mensch, dem die Ehre des Throns nicht zugedacht war, der wird unerwartet kommen und sich durch Ränke die Herrschaft erschleichen und so weiter und so weiter. Das ist also dieser Antiochus. Vers 20, das ist der Alexander und dann kommt die Beschreibung. Dann wird es schwierig. Viele Ausleger meinen nämlich, dass von Vers 20 an eigentlich das eine Beschreibung von historischen Abläufen ist, die sich in der Zukunft wiederholen werden. Aber darüber wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Die Frage ist nur, wer ist dieser andere? Dieser andere, das ist dieses kleine Horn, das wir aus Daniel 7 ja schon kennen, aus den 10 Hörnern der Nachfolgestaaten des Römischen Reiches. Da haben wir ja in der vorigen Stunde lange darüber gesprochen. Dort heißt es nämlich, nach ihnen wird ein anderer kommen, der wird ganz anders sein als die vorigen und wird drei Könige stürzen und er wird den Höchsten lästern und die Heiligen des Höchsten vernichten. Also da haben wir ja schon drüber gesprochen, das ist dieser Antichrist. Und dann wieder in Vers 32 haben wir einige Charakteristika dieses Antichristen. Er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, Vers 32. Vers 33, er wird viele verfolgen lassen mit Schwert, Feuer, Gefängnis, Raub eine Zeit lang. In Vers 36, er wird sich überheben und groß tun gegen alles, was Gott ist. Mit anderen Worten, dieser andere wird sich als Gott oder Christus ausgeben und damit ist er also nach dem Neuen Testament der Antichrist. Und dann Kapitel 11 und damit kommen wir zum Schluss, schließt sich jetzt auch Kapitel 12 eigentlich nahtlos an. Denn dieses Kapitel 12 beginnt ja auch wieder mit diesen Worten, Vers 1. So jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, der für dein Volk eintritt, sich aufmachen. Denn es wird eine Zeit so großer Trübsal sein, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu jener Zeit. Auch wieder so eine Beschreibung, die uns irgendwo einen kalten Schauer über den Rücken laufen lässt, wenn wir denken, was, das sollen wir noch alles miterleben? Ich denke, da ist auch immer so eine Zwiespalt in uns drinnen. Einerseits fürchten wir uns davor, auf der anderen Seite erregt es unsere Fantasie und fasziniert uns. Es ist ja interessant, dass die Filmindustrie sich unglaublich viel mit Apokalypse und so weiter beschäftigt und die Leute ins Kino laufen, um sich das anzuschauen. Untergang der Welt und Kampf der Giganten und was weiß ich was alles. Ne? Wenn man sich das vorstellt in Realität, dass wir das miterleben, dann würde uns das Schaudern kommen. Im Film lässt sich das leicht anschauen. Angst und Faszination stehen fast so nebeneinander. Und viele verdienen damit eine Menge Geld. Das müssen wir auch sagen. Aber die Frage ist, will Gott wirklich, dass wir uns fürchten? Und ich denke, das ist das 12. Kapitel. Gott sagt, ich will gar nicht, dass ihr euch fürchtet. Er gibt uns zwar in diesem Kapitel 8, 9, 10, 11 viel Grund, dass wir sagen könnten, dafür fürchten wir uns. Viel Angst. Aber gleichzeitig heißt es immer wieder, und auch der Daniel sagt, nicht? In Kapitel 7, Vers 28, wir haben es gelesen, ich aber, Daniel, wurde sehr beunruhigt in meinen Gedanken und jede Farbe war aus meinem Antlitz entwichen. Oder Kapitel 8, und ich, Daniel, war erschöpft und lag einige Tage krank. Aber können wir uns wirklich vorstellen, dass Jesus uns Angst machen möchte mit der Zukunft? Er da doch immer wieder seinen Jüngern sagte, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Und wenn das Buch Daniel auch sehr viel darüber spricht, so ist es nicht nötig, dass wir uns unnötige Sorgen und Ängste machen. Ich denke, Gott möchte eigentlich in Wirklichkeit etwas anderes. Er möchte erstens, er möchte uns ermahnen zur Wachsamkeit. Das schon. Zur Wachsamkeit ermahnen. In Matthäus 24 ruft Jesus uns zu, seht zu, dass euch niemand in die Irre führt. Denn es werden viele unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele in die Irre führen. Und im Buch Daniel finden wir viele Kennzeichen, an denen wir den Antichristen erkennen werden, können und werden. Wir werden viele dieser Kennzeichen finden. Gott möchte, dass wir wachsam sind. Im Handout findet ihr in der vorletzten Seite, da findet ihr eine Zusammenstellung. Auf der vorletzten Seite, das könnt ihr zu Hause euch einmal durchschauen, Kapitel 8, die Verse 23, 24, 25. Das nächste, da ist ein Fehler. Daniel Kapitel 10, das soll nicht 10 heißen, sondern Kapitel 11, bessert das bitte aus. Kapitel 11, die Verse 36, 39, 41 und dann Offenbarung und Thessalonicher Brief, 2. Thessalonicher Brief. Das sind diese Kennzeichen. Die Kennzeichen, die uns gegeben werden. Nicht das Wann und nicht das Wie, sondern nur das Was. Wie er sein wird, daran könnt ihr ihn erkennen. Das Zweite, ich denke, er möchte uns durch das Buch Daniel vorbereiten auf das, was uns erwarten könnte und wird. Der Wiener Psychotherapeut und Begründer der sogenannten Logotherapie, der Viktor Frankl, der Der hat einmal folgenden Satz gesagt: Jedes Leiden lässt sich leichter ertragen, wenn man den Sinn des Leidens erkennt. Ich möchte das ein bisschen umformulieren und sagen, jede Herausforderung, jeder Schicksalsschlag, jede Schwierigkeit lässt sich leichter ertragen, wenn man dahinter einen Sinn erkennt. Und ich denke, das ist, was Gott uns eigentlich sagen will durch das Buch Daniel. Es werden solche Zeiten kommen, aber es ist nicht das Ende. Jesus sagt, ihr werdet von Kriegsgeschrei und Kriegen hören und seht zu und erschreckt nicht, denn es muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Und das ist die gute Nachricht. Gott will uns durch das Buch Daniel Hoffnung geben, denn es gibt noch einen letzten Akt. Und dieser letzte Akt ist dieser Stein, der alle anderen zunichte macht. Dieses letzte Kapitel des Buch Daniels ist ein Kapitel voller Zuversicht und Hoffnung. Daniel war von all dem, was er gehört hat in seinen Visionen gesehen, zutiefst beunruhigt und erschrocken. Aber der erste Vers von Vers 12, der ist ja auch nicht gerade beruhigend, wenn es dort heißt, es wird eine Zeit so großer Trübsal, wie sie nie gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, wird gefolgt von einem Vers, und viele, die unter der Erde schlafen, liegen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die da lehren, werden leuchten wie des Himmels Glanz, und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Ja, und dann am Ende des Kapitels 12, da sieht Daniel 3 Personen wieder am Ufer des Tigris stehen. Und das lesen wir uns zum Schluss jetzt noch durch, denn das ist so ein schöner Abschluss. Daniel sieht 2 dastehen an einem Ufer des Stroms und einen am anderen Ufer des Stroms. Und er sprach zu dem Mann im leinernen Kleid, der über den Wassern des Stromes stand, wann soll denn dies Großwunder geschehen? Und ich hörte den Mann in leinernen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand, erhob seine rechte und linke Hand auf den Himmel und schwor bei dem, der ewig ist, dass es eine Zeit und 2 Zeiten und eine halbe Zeit werden soll. Und wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll dies alles geschehen. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sprach, mein Herr, was wird das Letzte davon sein? Er aber sprach, geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden, aber die Gottlosen werden gottlos handeln, alle Gottlosen werden es nicht verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und dann kommt noch einmal so ein Nachsatz. Und von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft und das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt wird, sind 1290 Tage. Wohl dem, der da wartet und erreicht 1335 Tage. Du aber, Daniel, geh hin, bis das Ende kommt und ruhe, bis du auferstehst zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Daniel wird Zeuge von so einem himmlischen Gespräch hier. Und der eine Engel fragt, wie lange? Manche übersetzen das mit, wann wird es geschehen? Wann soll denn dies geschehen? Und uns würde wahrscheinlich dieses Wann ja auch eher. Aber der ursprüngliche Wortlaut lautet nicht wann, sondern er heißt eigentlich, was wird geschehen? Denn den Engel geht es nicht um ein Datum, sondern mehr um die Frage der Dauer. Wie lange wird es sein? Wie lange wird es werden? Und aus dieser Frage des Engels, da klingt schon so etwas wie Sorge und Mitgefühl für jene, die durch diese schweren Zeiten hindurchgehen müssen. Und ich bin gewiss, dass es auch wirklich viele gibt, die heute schon durch Leid und Not durchgehen und fragen, wie lange müssen wir das noch ertragen? Und dieser Engel leidet, glaube ich, mit diesen Menschen mit, wenn er diese Frage stellt. Der Himmel wäre nicht der Himmel, wenn er nicht mit den Leidenden mitleidet. Und Daniel sieht, wie Christus seine Hände schwörend zum Himmel ausstreckt und dem Engel antwortet. Und hier nehme ich wirklich an, dass es Christus ist. Und seine Antwort besteht aus nur 3 geheimnisvollen Worten. Eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit soll es werden. Da haben wir wieder diese 3,5. Ja, interessant. Daniel hörte die Worte, aber er verstand sie nicht. Ich denke, es war wie so ein Gespräch von 2 Eltern im Auto und das Kind sitzt hinten. Und das Kind hört, wie die Eltern miteinander reden, wie weit sie noch fahren müssen. Und das Kind fragt, wann werden wir endlich dort sein? Wann werden wir endlich zu Hause sein? Und sie sagen, mach dir keine Sorgen. Du schlaf nur. Wir sorgen dafür, dass wir rechtzeitig dort ankommen, wo wir hinwollen. Und ich denke, das sagt hier Jesus auch zu Daniel. Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis auf die letzte Zeit. Du aber zerbrich dir nicht den Kopf darüber, sondern warte ab. Versiegeln, denke, das ist damit gemeint, was geheimnisvoll ist, soll geheimnisvoll bleiben. Da soll man nicht drüber spekulieren, sondern dann, wenn es soweit ist, bis auf die letzte Zeit, dann werden es viele durchforschen und dann werden sie auch aus dieser geheimnisvollen, aus diesen Zahlen, aus diesen Figuren, aus dem ganzen Sinn erkennen. Ich glaube, das ist damit gemeint. So würde ich es verstehen. Versiegeln heißt einfach Schluss, einmal verschließen, nicht mehr weiter sich darum kümmern. Das, was wir die ganze Zeit gesagt haben, dort, wo wir es nicht erklären können, sagen wir, nein, es ist noch nicht reif, für unsere Zeit noch nicht reif. Wenn es soweit ist, dann wird es klingeln, dann werden wir es wissen. Wir sollen nur auf die Zeichen achten, nicht auf das Wann und Wie. Ja, es werden schwere Zeiten hereinbrechen und das heißt in Vers 10, viele werden gereinigt, geläutert und geprüft werden. Es sind Zeichen echter Prüfung, aber die Hoffnung soll nicht eine Hoffnung sein, so eine blasse Hoffnung, sondern soll wirklich eine starke Hoffnung sein. Am Ende wird Gottes Reich bestehen und Gottes Reich wird dann Ewigkeit haben. Vers 11, von der Zeit an, da das tägliche Opfer abgeschafft ist, das Gräuelbild der Verwüstung aufgestellt, sind 1290 Tage, haben wir wieder so eine rätselhafte Zahl. 1290 Tage. Dividiert man diese Zahl wieder, interessant, wenn man sie wieder durch 30 oder 31 dividiert, kommt man wieder auf ungefähr 42 Monate. Müsste man mal ausprobieren. Das sind wieder 3,5 Jahre. Aber wir wissen nicht, was wir damit anfangen sollen. Wir wissen es nicht. Und ich sage noch einmal zum Schluss, was Karl Hartmann dazu schreibt. Geheimnisvoll sind die letzten Stufen der Endgeschichte angedeutet, für die wir die entsprechende Zeitenzahl unserer Menschenrechnung noch nicht kennen. Wir wissen nicht, wann Jesus wiederkommt. Wir wissen auch nicht, was dann am Ende kommen wird, aber wir wissen, er wird wiederkommen. Und wir warten. Und wohl dem, der da wartet, heißt es. Einmal wird dieser große Tag kommen. Einmal wird Jesus zu den Mächten dieser Welt sagen, so ungefähr nach dem Laut, Ladies and Gentlemen, time is up. Zeit ist aus. Jetzt ist eure Zeit abgelaufen und der Stein, den alle verworfen haben, wird alle Königreiche dieser Erde zermalmen. Aber das Reich und die Macht und die Gewalt über die Königreiche unter dem Himmel wird dem Volk der Heiligen des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Und damit schließt unser Seminar.